Wer da glaubt, im Winter gäbe es nichts über Blumen und Gärten zu erzählen, der irrt. Zum Beispiel, was ist denn wohl eigentlich für ein Ros gemeint, wenn wir singen, es ist ein Ros entsprungen? Das weiß die Gartenhistorikerin Antje Peters-Reimann. Hallo Frau Peters-Reimann.
Hallo nach Köln, guten Tag.
Ja, also welche Rose ist es denn? Man ist natürlich geneigt, erstmal an die Königin der Blumen zu denken, an die Rose halt eben.
Nein. Das ist sie diesmal nicht. Das ist sie, wenn man bei Maria durch einen Dornwald ging, da ist die Rose gemeint. Aber bei dem Lied, von dem Sie gerade erzählen, es ist ein Ros entsprungen, da geht man aus von der Schneerose.
Mhm. Was ich gerade im Kopf habe, das ist das...
Oder Christrose nennen wir sie auch.
Ja, und Christrose denke ich dann an Christstern. Das ist das mit diesen roten Dingern, wo manche Leute... Meine Mutter zum Beispiel, die hasst Christsterne. Ich weiß gar nicht warum. Aber ein Christstern ist es ja auch nicht, ne? Die Christrose.
Nein. Das ist, blüht in der Regel so weiß, vielleicht auch ein bisschen rosafarben, kriegt man jetzt gerade auch zu kaufen. Und alles, was so im Winter blüht, das ist ja immer schon ein bisschen merkwürdig und oft als auch mit magischen Ritualen verbunden gewesen.
Das heißt also, um die Christrose, die hat es ganz schön in sich, wenn wir an Brauchtum und Geschichten und Rituale denken.
Mhm.
Warum blüht die denn im Winter? Wie kann das denn sein? Ist das eine böse Pflanze?
Das ist gar keine böse Pflanze. Manche Pflanzen, das sind eben nur sehr wenige, die blühen tatsächlich im Winter. Sie kennen auch das Schneeglöckchen, da kennt man das auch. Und eben die Christrose gehört hier zu den heimischen Pflanzen, die im Winter blühen. Aber das war trotzdem eben merkwürdig, weil es so wenige sind und dann eben auch die Rituale. Und man nennt die Christrose auch Nieswurz, weil man früher aus ihrem Wurzelwerk getrocknetes Pulver hergestellt hat, das zum Niesen reizt und also wirklich als Schnupftabak verwendet wurde. Und man hat sie, weil sie halt auch wirklich giftig ist in allen Teilen, hat man sie tatsächlich auch in der Pflanzenheilkunde eingesetzt. Natürlich nicht im Giftmodus, sondern im heilenden Modus gegen Wahnsinn hat man sie verwendet.
Mhm. Ein bisschen niesen ist ja nicht schlimm, aber man kann diese Pflanze, das ist ja dann oft so, die kann in geringen Dosen heilen, die kann aber
ganz
auch sehr
genau
giftig sein. Ne? Was gibt es denn da
genau
für Giftlegenden?
Ach, ganz fürchterlich. Es gab mal einen antiken Ort in Griechenland, Kira hieß der, und der sollte belagert werden von einem Feldherrn. Und das war halt schwierig, weil die Bewohner sehr, sehr wehrhaft waren und hat er gedacht, die kann ich nicht mit normalen Mitteln besiegen. Also hat er das Trinkwasser der Stadt mit einem Extrakt aus den Wurzeln der Christrose versetzt. Die Bewohner tranken das Wasser und kriegten dann Durchfall und Wahnvorstellungen. Und so war es dem Feldherrn ganz, ganz einfach möglich, diese Stadt im Handstreich zu erobern. So kann man das natürlich auch verwenden.
Vergiftete Trinkwasserbrunnen, da muss ich an so Geschichten aus dem Mittelalter auch in Köln denken, wo man den Juden gerne in die Schuhe schob, dass sie das Trinkwasser vergiftet hätten.
Ja, das war natürlich, das Trinkwasser zu vergiften ist natürlich eine sehr, sehr effektive Methode, um sehr vielen Leuten sehr, sehr schnell zu schaden. Wem man dafür verantwortlich gemacht hat, die Juden oder andere Menschen, das lag dann im Auge des Betrachters oder wem man halt gerade loswerden wollte. Und im Mittelalter waren das leider oft die Juden, ganz klar.
Mhm. Der Feldherr mit dem vergifteten Trinkwasser in Griechenland, der musste ja diese Pflanze dann auch ernten oder vielmehr wahrscheinlich eher ernten lassen. Was muss man denn dabei beachten, wenn man so eine Christrose ernten wollte?
Ja, bei so Pflanzen, die zu komischen Zeiten blühen, hat man gedacht, na, die sind magisch, also muss man sie auch magisch ernten. Sie haben also, wenn sie diese Pflanze ausgraben wollten, erstmal einen Kreis um die Pflanze gezogen, um die Wunderheilungskräfte praktisch einzustießen. Und dann mussten sie sich nach Osten wenden, um diese Pflanze zu ernten. Und wenn da noch ein Adler aufstieg beim Ernten der Pflanze, das war ein ganz schlechtes Omen, dann war ganz gewiss, dass sie binnen Jahresfrist sterben würden. Sie fragen mich natürlich, wenn das so gefährlich ist, warum sollte ich diese Pflanze ernten und nicht im Erdreich lassen? Ganz einfach, man ging aus, dass wenn man diese Pflanze erntet und bei sich hat, dann würde man die ewige Jugend erhalten. Und das war natürlich eine ganz, ganz starke Motivation, sie auch auszugraben.
Heute wahrscheinlich noch genauso eine große Motivation, nur dass man sich da anderer Mittelchen bedient als der
Absolut.
Christrose. Wieso heißt sie denn eigentlich Christrose?
Ja, das ist eine ganz süße Legende. Wir müssen uns vorstellen, wir sind in der Nacht von Christi Geburt. Stall, Ochs, Esel, Maria, Josef. Die Hirten und die Könige, die bringen Geschenke. Ein kleiner Hirtenjunge kommt auch dazu und möchte dem neugeborenen Jesukind auch ein Geschenk bringen. Aber es hat nichts, was es schenken kann, dieses Hirtenkind. Und weint, fängt bitterlich an zu weinen. Und dort, wo seine Tränen auf die Erde tropfen, da entsteht und wächst auf einmal unsere Christrose. Und weil sich der kleine Jesus so über dieses Geschenk gefreut hat, darf die Christrose seit dieser Zeit immer zur Weihnachtszeit blühen. Und jetzt haben wir auch den Blütezeitpunkt noch erklärt zum Schluss.
Die Christrose, heute besprochen mit der Gartenhistorikerin Antje Peters-Reimann. Vielen, vielen Dank für die Gespräche mit uns, auch das ganze Jahr über. Frohe Feiertage Ihnen.
Ihnen allen auch.
Und wer vielleicht noch ein kleines Weihnachtsgeschenk auf die Schnelle sucht, da gibt es den zweiten Band mit Geschichten aus dem Reich des Gartens, Geschichten aus Floras Reich von Antje Peters-Reimann. Wäre vielleicht noch was für unter den grünen Tannenbaum. Frau Peters-Reimann, Dankeschön und frohe Tage.
Schönen Tag Ihnen allen.